Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Die NBA macht kommende Nacht Pause, nachdem wir gestern Pause gemacht haben, aus Versehen, beziehungsweise gesundheitsbedingt mussten wir um eine Nacht oder einen Tag mussten wir verschieben. Deswegen heute Donnerstag, die NBA macht kommende Nacht Pause, Thanksgiving. Und ich dachte mir, wir können auch so ein bisschen kurz Thanksgiving machen, so ein bisschen Danke sagen, ne? So kurz vor Weihnachten. Es ist jetzt, kommen jetzt die besinnlichen Tage und wir sind auch sehr besinnlich unterwegs. Deswegen vielen Dank an alle von euch fürs regelmäßige Zuhören, fürs vielleicht zum ersten Mal zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und als kleinen Dank, was wäre da noch besser, als endlich wieder den Bandwagon durch die Association tuckern zu lassen? Viele von euch, die schon länger dabei sind, werden das Format schon kennen. Ole und ich picken uns ein Team raus, das wir etwas intensiver verfolgen. Und unser alter Arbeitgeber spreche jetzt vom Paukenschlag. Wir haben uns allerdings für den Donnerschlag entschieden.
Stark, oder?
Ja, super.
Ja, ne?
Okay, sie. Thunderstruck.
Ja, richtig, richtig. Okay, sie ist es. Wir haben uns die Thunder näher angeschaut und wer wäre da besser geeignet als der in Sachen okay, sie niemals Ungeduldige?
Ole Freaks.
Ihr habt ihn schon gehört, mein Name ist Max Marbeiter. Und ich habe mir gedacht, ich muss mich zu Beginn einfach mal so ein bisschen entschuldigen, weil so die letzten Jahre habe ich eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, zu sagen, meine Abneigung gegenüber der Ausrichtung von Sam Presti, der Thunder generell, irgendwie die Kunst zu tun und sagen, oh, nie nervt tanken und so. Nervt mich auch weiterhin die Tankerei. Aber was ich halt total übersehen habe, ich habe immer gedacht, ja, ist ja total einfach, die holen halt einfach Picks, die wollen nur Picks. Aber wenn man sich das jetzt mal so anschaut, also so, ist ja noch nicht das fertige Gebilde, aber weiß nicht, weiter als dieser Grader Familia ist es wahrscheinlich schon. Deshalb finde ich, also da ist schon sehr, sehr viel Sinn und Verstand dahinter gewesen. War jetzt nicht einfach nur, okay, wir sind jetzt schlecht, wir draften und gucken, wer da kommt und gucken, ob es zusammenpasst und horten Picks, sondern das passt schon alles sehr, sehr gut zusammen. Und das sieht schon alles ziemlich gut aus. Deswegen an dieser Stelle, ne, tut mir leid an all diejenigen, die ich genervt habe mit meinem unwissenden Gehate in dem Fall. Und in dem Fall war es auch, ich glaube, es war auch tatsächlich etwas Gehate, muss ich zugeben. Tut mir leid. Ich hoffe auch an dich an dieser Stelle. Du hast ja auch, ne?
Du warst ja noch, quasi die Stimme der Vernunft. Dir Shea Gorgeous Alexander anzupreisen, wie warmes Sauerbier, wie das gedauert hat. Aber ich meine, du bist ja auf die gute Seite gekommen. Und man muss es immer sagen, also sehr, sehr viele Leute sind ja auf diesen Thunder-Hate-Wagen aufgesprungen. Da warst du ja nicht alleine dabei. Im Endeffekt waren es 2 Jahre. Ne? Und sie hatten,
es war nicht lang, ja.
Sie hatten von Anfang an halt schon denjenigen, der jetzt ihr MVP-Kandidat ist, dabei, also in diesen 2 Jahren. Also von daher, es ist irgendwie, also natürlich, sie sind so ein bisschen ein Bild von Tanking geworden, weil es natürlich auch sehr extrem ist und weil man auch jetzt über die nächsten Jahre, also einmal eine komplette erste Runde durchdraften kann, nur mit eigenen Picks, was natürlich auch einigermaßen eine wilde und noch nie dagewesene Ausgangslage ist. Aber wenn du das halt vergleichst mit Philly damals, wo es halt echt mehrere Jahre waren und wo halt überhaupt kein kompetitiver Basketball teilweise gespielt wurde. Das ist schon alles irgendwie anders gelaufen bei den Thunder. Sie sind jetzt halt, finde ich, auch an einem total, total interessanten Punkt. Es ist echt spannend, wie es da jetzt weitergeht, aber sich so schnell quasi aus der Tankzone zu einem, also bin mal auf deine Einschätzung dann auch gespannt, aber schon in so diese Fringe-Contender-Richtung zu bewegen, das ist halt schon massiv. Also ich weiß nicht, ob ich das in der Form schon überhaupt schon mal gesehen habe. Also schon von 22 Siegen, was 2021 noch der Fall war, letztes Jahr 40 und mal gucken. Bald haben sie die 40 ja dieses Jahr schon beisammen, wenn das so weitergeht.
Das geht schneller, als man denkt. Nee, es stimmt auf jeden Fall. Also sie haben halt, also wie gesagt, sie durften viel draften, aber sie haben auch echt sehr, sehr smart gedraftet. SGA, also Shai Gilgeous-Alexander, kam ja per Trade. Auch das sehr klug eingefädelt und so. Und wie gesagt, ich finde, die Teile passen sehr, sehr gut zusammen. Wir gehen ja noch ins Detail. Bevor wir starten, aber noch ein ganz kurzer Shoutout, oder? Daniel Theis, nennen wir ihn jetzt nicht nur Weltmeister, sondern auch den Retter der Clippers?
Absolut.
3-0, seitdem er da ist. Er legt irgendwie Bestwerte, was Scoring angeht, auf. Er ist angekommen.
Ja, es ist halt schon übel, dass man eine Truppe mit 4 Hall of Famern schon hat und dann noch einen künftigen Hall of Famer holen muss, um das Ganze, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber wer, wenn nicht er? Also von daher,
ja.
Man könnte jetzt auch erwähnen, dass 2 dieser Siege gegen die Spurs waren, die echt fürchterlich sind mittlerweile, aber man will das trotzdem nicht erwähnen. Daher einfach nur Shoutout Daniel Theis. Ist schon echt cool, also gerade auch, wenn man weiß, und wir hatten ihn ja sogar hier im Podcast auch hat er uns ja auch ehrlich erzählt, dass das echt schwierig war, letzte Saison dann einfach nicht gebraucht zu werden, nicht zu spielen. Genauso war es dieses Jahr auch bei den Pacers und jetzt ist er halt in einer Situation, wo er total gebraucht wird und wo er halt auch sofort hilft. Also das ist für sich auf jeden Fall mega cool zu sehen. Auch wenn es die Clippers sind.
Entschuldigung. Ja, fällt dir schwer, ne? Wobei, genau das ist halt irgendwie auch das Ding, weil halt er wirklich einer ist, der noch was geben kann, hatte man immer das Gefühl oder hatte ich auch immer das Gefühl. Und jetzt, also wir haben es ja auch bei der WM gesehen, klar, anderes Setting, anderer Basketball etc. Aber trotzdem, jetzt, wie du sagst, in der Situation zu sein, in der er gebraucht wird und dann eben auch so zu liefern. Klar, die anderen Mechanismen, Automatismen greifen auch immer mehr ineinander, natürlich, ne? So mit Harden und so haben wir auch am Anfang gesagt, dass das etwas dauern dürfte, aber er passt da halt jetzt einfach gut rein und schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Und damit zum Donnerschlag, würde ich sagen. Wir haben da ja immer Kategorien, damit wir uns da irgendwo so ein bisschen entlanghangen dürfen. Ich sage das immer eingangs, wir werden jetzt nicht vorher sagen, was auf was folgt, sondern wir werden die Kategorien, ich werde sie namentlich erwähnen und dann werden wir sie besprechen. Und es geht los, um mal so ein bisschen einzuordnen, wie die ganze Geschichte aussieht, um mal so ein bisschen zu gucken, wo stehen wir eigentlich, die Saison in ein paar Sätzen. Und da ich Ole letzte Saison da öfter auf dem falschen Fuß erwischt habe, wenn ich es ihn habe machen lassen, fange ich jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Ist das okay für dich?
Ja, aber heute habe ich Notizen. Aber ja, das ist eine Notiz. Deswegen können wir dann einfach mal sehen, was du so erzählst und dann überlege ich, ob ich noch was dazu sage oder nicht.
Du kannst aber auch gerne hier an dieser Stelle direkt ansetzen, wenn du schon Notizen hast.
Okay, also meine wichtigste Notiz, erstmal vorweg, den Bandwagon-Fluch gibt's nicht mehr, offensichtlich.
Das ist korrekt. Oh, dafür, aber ganz kurz, aber es gibt einen Korbjäger-Fluch. Wir müssen uns, glaube ich, kleine Entschuldigungen Richtung Houston und Philly schicken, weil seitdem wir sie letzte Woche angepriesen haben, läuft es nicht mehr ganz so rund.
Das zählt nicht. Außerdem hast du mir jetzt den Thunder gestohlen.
Entschuldigung.
Ja. Aber man kann es einfach mal sagen, wir haben uns dazu entschieden, dass wir sie nehmen und seitdem haben sie quasi fast nur gewonnen. Also war irgendwie ein 3-3-Start, der also auch teilweise schon ganz gut war, aber wo sie natürlich auch mal ziemlich auf den Sack bekommen haben, unter anderem von Denver, wo man dachte, ja, okay, das ist vielleicht schon noch eine Stufe zu groß. Und seitdem haben sie fast jedes Spiel gewonnen. Momentan Zweiter im Westen, 8 der letzten 9 Spiele geholt, sehen aus wie ein Top-Team, Top-10-Ratings, offensiv und defensiv. Es sieht so aus, als wären die optimistischen Projektionen vor der Saison korrekt gewesen. Also es gab ja irgendwie da so zwei Lager. Manche dachten, ja, 50 Siege, go, go, go. Und manche eher so, vielleicht eher ein kleines bisschen besser als letztes Jahr, aber nicht so viel besser. Im Moment sieht es eher aus nach 50 Siege, go, go, go. Man muss einwenden vielleicht, dass der Schedule jetzt nicht so knüppelhart war. Also eigentlich eher im Gegenteil. Viele der Siege, die sie geholt haben, waren schon eher gegen jetzt nicht ganz so starke Teams. Sie haben sogar schon zweimal gegen die Bulls gespielt und dreimal gegen die Warriors, die natürlich auch etwas verrückt sind. Es gab ja dieses eine unfassbar geile Overtime-Spiel gegen die Warriors, inklusive dem Buzzerbeater von Chet und dann einer völlig kranken Overtime-Performance von Shai Gilgeous-Alexander, wo man echt einfach nur so dachte, okay, es ist auch scheißegal, was da irgendjemand macht. Der geht jetzt halt einfach hin und trifft jeden Wurf aus der Mitteldistanz. Es gibt viele dieser Spiele mittlerweile. aber so insgesamt, wenn man sich jetzt so die Bilanz anguckt, 11-4 momentan, dann muss man schon festhalten, viele der Siege waren jetzt nicht gegen Top-Teams, aber so oder so, du musst ja auch die Teams schlagen, die dir halt irgendwie serviert werden. Und das machen die Thunder bisher ziemlich gut und ziemlich konsequent, haben jetzt, glaube ich, das zweit- oder drittbeste Net-Rating der Liga momentan. Also das sieht alles gerade schon ziemlich gut aus.
Ja, und es kommt ja auch so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie sie es dann machen. Und gerade so diese schlechteren Teams, gegen die sie spielen, denen lassen sie eigentlich schon relativ wenig Gelegenheiten, da irgendwie zurückzukommen. Also auch die Bulls, sie waren jetzt relativ nah dran vergangene Nacht. Wir haben übrigens nicht absichtlich darauf gewartet, das heute aufzunehmen, dass wir das Bulls-Spiel noch reinnehmen können. Ne? Also nur so als kleiner Disclaimer. Nein, aber so grundsätzlich treten sie schon sehr dominant auf und auch dann halt auf irgendeine Art, also kommen wir gleich noch dazu, aber gerade so das Warriors-Spiel schon auch irgendwie erwachsen, weil ich meine, für Golden State war es ein wichtiges Spiel, mal ein Heimspiel gewinnen, es lief alles nicht so richtig und klar, kannst man sagen, geht OKC favorisiert in so ein Spiel, weil es halt so, was den Run angeht. Grundsätzlich aber weißt du ja, in Golden State steckt halt theoretisch immer noch sehr, sehr viel und dann sah es ja auch lange so aus, als würden die Warriors dieses Spiel gewinnen und du hast dann die Dramaturgie geschildert und auch in Phoenix das Spiel zu gewinnen. Ich meine, da waren die Suns auch mit Anfang Viertes noch vorne. Und dann haben sie in den letzten 4 Minuten haben die Thunder noch 4 Punkte zugelassen. Und das waren 4 Freiwürfe von KD. Also da Es sieht schon echt sehr gut aus, wie du sagst. Also diese positiven Mutmaßungen vor der Saison scheinen sich eher zu bewahrheiten. Stand jetzt. Es gab ja auch dieses ganz, oder was heißt ganz extreme Lager, aber es gab ja noch dieses Lager, das gesagt hat, nicht mal nur vielleicht minimal verbessern, vielleicht sollte man auch gar nicht unbedingt eine Verbesserung erwarten, weil junges Team, weil nicht lineare Entwicklung, weil erstmal gucken, wie es mit Chad Holmgren aussieht. Mal sagen, hier
Spoiler Alert. Gut.
Gut, genau. Also von daher, ja, es ist, also ich glaube, es ist gerade so ein bisschen, läuft Richtung Optimalfall. Du sagst, Nummer zwei im Westen, natürlich hinter Minnesota, weil hinter wem sonst, haben wir auch alle gewusst, war uns auch allen klar. Und ja, bevor wir jetzt dann uns so ein bisschen mit der Spielweise beschäftigen, würde ich sagen, machen wir ein kleines bisschen Werbung, weil das passt eigentlich alles sehr gut gerade zusammen, wenn wir schon die Standings ansprechen. Wir haben gesagt, die Wolves sind vorne, dahinter die Thunder und dahinter die Nuggets. Und all diese drei Teams spielen in der Northwest Division. Und bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr ja neben Spielen auch auf Division-Sieger setzen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wen man favorisiert. Also Stand jetzt, heute Donnerstag, ist natürlich alles immer fluide, haben die Thunder eine Quote von den Buchmachern von 7,0. Minnesota von 4, Denver von 1,4 als Champion natürlich. Siehst du denn Möglichkeiten, dass OKC am Ende wirklich ganz vorne landet in der Division? Ist es möglich? Also jetzt Murray ja momentan verletzt bei den Nuggets. Aber ja, deswegen auch so ein bisschen unter anderem läuft es jetzt nicht ganz so rund bei den Nuggets. Aber siehst du eine Möglichkeit, dass die Thunder das am Ende packen?
Eine Möglichkeit auf jeden Fall. Also und ich würde sagen, auch wenn das natürlich Sinn ergibt, dass Denver Favorit ist in der Gruppe, es müsste jetzt nicht so weit auseinander sein, meiner Meinung nach, von den Quoten her. Insofern ist das, also OKC ist von den drei Teams jetzt nicht der Favorit auf die beste Bilanz, aber ich kann es mir schon vorstellen. Einfach weil das Team von vielen jungen Beinen getragen wird, sozusagen. Das ist jetzt nicht so, ein Spieler muss irgendwie alles machen. Natürlich hast du schon einen sehr großen Fokuspunkt mit Shay, aber es sind halt sehr viele gute Spieler und es sind sehr viele junge Spieler. Da musst du jetzt nicht unbedingt Richtung Load Management gehen. Du hast jetzt auch nicht so eine verletzten Historie, wie es halt bei Denver einige Leute schon haben. Und da siehst du ja im Moment schon eine gewisse Coasting-Tendenz. Ich glaube immer noch, also wenn wir jetzt die drei Teams in Playoff-Serien gegeneinander antreten lassen, das ist was anderes. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass OKC gegen Denver viel reißen wird, wenn Denver in Bestbesetzung antritt. Aber wenn es so um die Regular Season geht, die Nuggets wissen halt besser als alle anderen, dass es halt sinnvoll ist, gesund in die Playoffs zu gehen und dass das wichtiger ist im Zweifel als der First Seed. Den hatten sie zwar letztes Jahr und das hat ihnen sicherlich auch nicht geschadet, aber sie haben ja dadurch auch schon etwas an Erfahrung gewonnen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt nicht zwingend durch die Regular Season sprinten müssen, während so Teams wie OKC, natürlich auch Minnesota, halt einfach noch was zu beweisen haben. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es eins der beiden Teams wird. Und wenn ich da dann sehe, okay, die Quoten sprechen eigentlich klar für Minnesota, dann weiß ich nicht, warum man es nicht einfach mal mit OKC probieren sollte. Weißt du? Also einfach, weil man potenziell mehr rausbekommt und ich jetzt nicht glaube, dass qualitativ super viel zwischen den beiden Teams liegt.
Hast du mehr Vertrauen in den momentanen Run der Thunder oder in den momentanen Run der Wolves?
Das ist schwer zu sagen. Also kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Ich finde, beide Teams wirken durchaus real. Es gibt bei beiden Teams natürlich auch ein paar Sachen, die jetzt gerade sehr gut laufen, die nicht unbedingt so weiterlaufen müssen. Also so Shooting Luck und solche Themen sind natürlich ein Faktor. Aber was mir halt bei OKC gut gefällt, ist, dass die im Moment sowohl offensiv als auch defensiv richtig gut sind. Das ist jetzt nicht so, dass die in einer Sache überragend sind. Und bei Minnesota ist es schon defensiv lastiger bisher. Mhm. Aber wie gesagt, ich halte beide für echt gute Teams, die absolut. Also bei beiden wäre es möglich, dass die am Ende die meisten Siege auch im Westen holen.
Ich meine, Minnesota zeigt halt jetzt auch so ein bisschen, haben wir schon mal kurz erwähnt, das Gesicht, dass man eigentlich so ein bisschen letztes Jahr erwartet hat oder nach dem Gobert-Trade, dass man gesagt hat, es wird wahrscheinlich oder es kann sehr gut ein richtig gutes Regular-Season-Team sein. Und letztes Jahr aufgrund von Verletzungen hat es nicht so richtig gepasst, hat es nicht funktioniert und jetzt ja, Mike Conley länger dabei und so und jetzt sieht das alles besser aus. Ja, ich bin gespannt. Also ne, ich würde auch nichts ausschließen. Natürlich, wie immer, die ganze Geschichte ohne Gewehr. Und damit jetzt zurück zum
Bandwagon. Nicht auf Portland wetten.
Auf gar keinen Fall auf Portland wetten. Weil das, ne? Oder auch nicht auf die Spurs.
Aber ich möchte die Quote einmal vorlesen. 350.
Ist eine Versuchung.
Riesig.
Freunde, und nicht vergessen, 18+, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, hilfe@bowai.de. Nein, damit zurück zum Bandwagon. Und wenn wir uns schon mal angeschaut haben, wie es denn so aussieht, ist es natürlich auch interessant, wie die ganze Geschichte zustande kommt, nämlich rein spielerisch. Deswegen die Spielweise, wir haben das dann unterteilt in offensiv und defensiv. Und du hast schon erwähnt, an beiden Enden läuft es ziemlich gut. Wo würdest du denn gerne anfangen?
Lass mal mit der Offense anfangen. Ich finde, da sind sie einfach auch eins der spannenderen Teams überhaupt in der Liga.
Weil sie einfach grundsätzlich fast immer und fast jeder den Korb attackieren.
Das ist eine wesentliche Sache auf jeden Fall. Und also was ich bei den Thunder echt spannend finde, also letzte Saison auch schon, aber jetzt umso mehr. Man redet irgendwie über die letzten Jahre so oft davon, oh, es gibt keine Positionen mehr. Und oft ist das ja ein Klischee, was nicht so richtig zutrifft. Bei OKC trifft es offensiv halt irgendwie schon zu, weil einfach jeder alles macht, gefühlt. Mhm. Also abgesehen jetzt vielleicht von Lou Dort, der schon mehr einfach, also der hat jetzt nicht unbedingt die ganz großen Creation-Aufgaben, aber alle anderen können Plays initiieren, können halt den Drive auspacken. Jeder darf auch als Screener agieren. Das macht ja auch ein Shea beispielsweise. Der hat ja nicht immer den Ball in der Hand. Der ist ja durchaus auch mal so die andere Rolle in einem Pick-and-Roll. Du hast eine relativ hohe Pick-and-Roll-Frequenz. Du hast relativ viel Pick-and-Pop. Jetzt gerade auch mit Chet Holmgren, der da drin halt auch einfach echt eine Waffe ist, weil der bisher, also, naja, einer der effizientesten Spieler in der Geschichte der Menschheit ist, was natürlich auch nicht unbedingt schlecht ist. Und insgesamt hast du halt einfach, irgendwie sind die Thunder Offense ist irgendwie so wie so ein Brummkreisel. Es ist einfach viel, viel in Bewegung und irgendwie zirkuliert dann immer irgendjemand Richtung Korb. Und daraus entstehen dann Drive-and-Kick-Möglichkeiten oder halt Abschlüsse am Korb. Sie nehmen als Team relativ wenig Dreier insgesamt immer noch, treffen es bisher aber überragend, also bisher beste Dreierquote der Liga. Das wäre so einer der Faktoren, wo man dann sagen kann, weiß ich nicht, ob das jetzt genau so gut bleibt, aber so diese Ansätze sind halt irgendwie zu sehen und spannend und spucken immer wieder ja gute Abschlüsse irgendwie aus auf ihre Art und Weise. Das finde ich irgendwie total faszinierend. Also deswegen macht es total auch Spaß, denen zuzusehen.
Absolut. Und ich finde, also mit den Quoten, klar, man ist dann immer versucht, wenn es richtig gut läuft, zu sagen, mal gucken, was ich jetzt halt, also ich habe jetzt keine Stats dann gecheckt, aber ich finde, grundsätzlich sind es schon auch alles gute Würfe, die sich da rausspielen. Also du hast ja angesprochen, dass einfach so ein bisschen, dass sie eigentlich durch die Art ihrer Organisation Chaos in der Defense stiften, einfach dadurch, dass jeder alles macht und du halt einfach dann diesen Riesen hast, der aber halt zur Dreierlinie poppt oder dann aber im nächsten Moment dann Richtung Ring geht und kurz hinter der Freiwurflinie abspringt und dankt, weil er halt einfach, weil die Spannweite so groß ist und dann hast du.
Was der für Spin-Moves teilweise auspackt.
Ja. Nee, egal, da kommen wir auch noch zu. Genau. Also und dann hast du Jalen Williams, der halt eher so ein bisschen, der sowohl werfen kann, als auch Bullyball spielen kann. Du hast, also es gibt so viele Möglichkeiten und dadurch habe ich schon den Eindruck, dass sie sich gute Würfe rausspielen und es sind ja auch alles eigentlich die Leute, die abdrücken, also die auch von der Bank kommen. Isaiah Joe, kommen wir später sicher auch noch drauf oder auf jeden Fall.
Ja.
Einfach Leute, die einfach gut werfen können und bei Holmgren, die Bewegung sieht flüssig aus, er nimmt die drei, trifft momentan, glaube ich, gut 45% bei rund 3,5 Versuchen, also das kann natürlich so ein bisschen nach unten gehen, dass es dann um die 40% wird vielleicht, aber dann bist du ja immer noch in sehr, sehr guten Sphären, gerade für so einen großen Spieler. Und insgesamt als Team, ja, also ich habe auch so das Gefühl, es ist allein diese Tatsache, sie haben ja nicht nur, jeder macht alles, mehrere Initiatoren. Also du hast jetzt Giddy zum Beispiel, der halt ein wahnsinnig guter Passer ist, der halt Richtung Ring geht und dann den offenen Mitspieler findet. Sie stellen halt immer, egal wer den Ball hat, gibt's halt irgendwie unterschiedliche Fragestellungen so für die Defense. Und die Defense weiß nie genau, was passiert. Also allein dieses, ich meine, was machst du bei einem Pick-and-Pop mit Shea und Holmgren? Also, so, auf wen konzentrierst du dich? Weil sobald Shea irgendwie irgendwo in, hast du ja vorher auch kurz gesagt, irgendwo in der Nähe der Midrange ist, im Normalfall ist das Ding halt drin, ne? Und wenn Holmgren aber von draußen abdrückt oder kommt dann nochmal der Pass nach innen? Also, es gibt einfach so viele, sie haben so viele Optionen. Und was ich gleichzeitig noch so beeindruckend finde, ist bei dieser ganzen, das ist ja alles nicht, das ist jetzt nicht einfach, also wenn du so viel Bewegung hast, wenn es so auch auf irgendeine Art egalitär ist, eben, dass eben jeder alles machen kann und du noch dazu halt so ein junges Team hast, ich habe schon so, also es gibt natürlich Ausreißer, also es gibt dann mal, dass sie mal nicht so gut auf den Ball aufpassen oder gegen Sacramento zum Beispiel am Anfang, das war ja, glaube ich, das war die eine Niederlage in den letzten 9 Spielen. Da haben sie sich so ein bisschen, da haben sie nicht so gut, nicht so richtig in ihren Spielen ihren Rhythmus gefunden am Anfang. Aber ich habe schon so das Gefühl, also gerade auch bei den Warriors am Ende gegen Phoenix, dass sie halt irgendwie erwachsen spielen. Also irgendwie eine gewisse Ruhe haben, irgendwie eine, also dadurch, sie haben mehrere Optionen, aber sie ist, ja, sie haben dann oft irgendwie die trockene Antwort. Shay, ich habe keine Ahnung, ich habe es ja schon mal mit, als wir über die Pelicans gesprochen haben, dass die Pelicans für mich so Sinnbild von Zion teilweise auch sind. Teilweise träge, teilweise irgendwie flummiartig. Und wir reden ja auch immer drüber, dass die Teams so ein bisschen die Gestalt ihrer Superstars annehmen. Und ich habe so dieses Gefühl so, okay, sie hat eine Explosivität, wie sie Shay hat, aber halt auch diese Ruhe, dieses Überlegte und dieses, wie gesagt, es ist ein junges Team und es gibt Turnover. Also teilweise leisten sich auch zu viel Turnover, aber trotzdem so, wenn es wichtig wird, habe ich so einen Eindruck, also fand ich es teilweise sehr, also überraschend erwachsen irgendwie.
Ja, also das ist zwar immer noch ein junges Team und Shay auch, aber Shay hat irgendwie mittlerweile halt auch schon echt ein bisschen was gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass so letzte Saison All-NBA First Team und dann die WM, wo er ja auch echt aufgezockt hat, dass der jetzt halt irgendwie nochmal mit einem anderen Selbstverständnis auftritt. Und der war auch letzte Saison schon ein selbstbewusster Spieler, aber das, also ich glaube, ich weiß ganz gut, was du meinst. Der strahlt es halt einfach aus, dass er im Zweifel am Ende, wenn es darum geht, 2 Punkte zu bekommen, dann hat er ganz viele Möglichkeiten, die zu bekommen. Er ist ein überragender Shotmaker. Das ist auch jemand, der gegen einen Verteidiger immer zum Korb kommt. Und wenn der zweite Verteidiger da ist, dann findet er im Zweifel auch einen Mitspieler oder windet sich dann auch irgendwie durch, weil er halt nicht zu fassen ist, wie so eine Forelle, die man versucht, mit den bloßen Händen zu fangen. Das ist ja, also, den kannst du halt irgendwie nicht in eine Box packen und er weiß das irgendwie auch. Und insofern, also ich meine, ansonsten kommt er auch an die Freiwurflinie. Er hat halt einfach so ein krasses Arsenal an Abschlüssen und das merkt man auf jeden Fall. Und deswegen, also ich finde auch, dass OKC oft das ganz gut macht, dass so im Laufe des Spiels werden halt auch viele andere Optionen genutzt und gefunden. Und wenn es am Ende nötig ist, dann weiß man aber, okay, wir können auch einfach Shay den Ball geben. Mhm. Wir können Giddy rausnehmen und halt dann 4 Leute aufs Feld stellen, die werfen können. Und dann kannst du auch Shay einfach isolieren. Und beispielsweise auf der einen Seite ist der nächste Spieler Chet und auf der anderen Seite ist Isaiah Joe dann der nächste Spieler. Da ist halt automatisch Platz, weil du kannst von keinem der beiden aushelfen.
Ja.
Und dann kannst du Shay halt einfach kochen lassen. Und dann macht er das auch. Also der ist halt von den Anlagen her und auch von seinem Spielverständnis her echt auf dem Weg, auch einer der besten Closer der Liga zu werden. Beziehungsweise er ist eigentlich schon an dem Punkt, weil er halt einfach so viele verschiedene Waffen hat und weil die Thunder mittlerweile auch halt immer besser darin werden, ihn mit Leuten zu umgeben, die halt ihm Platz verschaffen. Das war, finde ich, in der letzten Saison noch weniger der Fall, aber da hilft halt einfach Chat natürlich total.
Ja, klar. Und ich finde halt, und es ist nicht nur, dass sie da sind, sondern auch die Art und Weise, wie sie sich dann bewegen, so als Team, aber halt auch einzeln, sie geben ihm immer die Option, dann den Pass zu spielen. Und wie du sagst, und dann kann die Defense eben nicht absinken, weil dann, ne, also der Passwinkel oder stimmt dann im Endeffekt. Ja. Und ja, es ist irgendwie, jeder hat seine Rolle und jeder akzeptiert seine Rolle und jeder füllt seine Rolle aus. Also du hast ja gesagt, eben dann zwischendrin ist mal Jalen Williams da, wenn Isaiah Joe auf dem Feld ist, macht's halt.
Jalen Williams ist einfach wirklich doppelt so breit wie letztes Jahr. Das ist echt auffällig. Das ist halt ein richtiger Panzer.
Ja, also Zach Lowe hatte ja interessanterweise auch einen OKC-Podcast. Also wir haben nicht da erst beschlossen, dass wir OKC machen, sondern war schon länger geplant. Oder war ja Andrew Schlechter von The Athletic, der auch die Thunder intensiver verfolgt. Da war doch auch das Ding, dass Jalen Williams erzählt hatte, kurz nachdem er ein Bild von sich gepostet hat, im Sommer, so nach dem Workout, musste er dann zum zum Doping-Test. Das, ne, weil man nicht wusste, aber alles clean zurück.
Das ist mir im Sommer auch passiert, witzigerweise.
Dass du zum Doping-Test musstest?
Naja, der Bizeps war jetzt zu stramm.
Ja, ich, ehrlich gesagt, der Tipp kam von mir, weil ich mir gedacht habe, das ich dachte ja, aber nicht, dass das Video übertreibt, weil, ja. Ne, ich wollte aber nur auf Nummer sicher gehen. Ne?
War ein Freundschaftsteam. Es ist gut, dass du dir Sorgen darum machst, dass mein Kopf nicht zu groß wird, wie bei Barry Bonds damals.
Ja, so ist das nochmal, Nein, aber also Shay ist schon sensationell. Also dieses Forellenartige, also vor allem das Krasse finde ich, dass er ja gar nicht mal, es ist ja gar nicht so diese Geschwindigkeitsabhängigkeit, sondern es ist halt einfach diese Richtungswechsel. Also mir kam dann irgendwie 50 Breaks of Shay, so, weil er einfach halt so diese abstoppen und so, und nochmal, und nochmal. Und dann irgendwann Gegner auf dem Rücken oder so und er trifft den Wurf trotzdem. Oder er stoppt so ab, dass in dem Moment, in dem Gegenspieler gerade in der Rückwärtsbewegung ist, dass er einen Pull-up nehmen kann und halb offen ist. Also ist schon impressiv.
Ist irgendwie noch ein bisschen geschmeidigerer und besserer DeRozan, so was sein Mitteldistanz-Arsenal angeht, finde ich. Also so von den Bewegungen her, da sind schon ein paar Sachen relativ ähnlich, aber er er fließt dann gefühlt auch nochmal weiter und bei ihm ist halt die Gefahr auch noch ein bisschen höher, dass er halt auch wirklich bis zum Korb geht. So, DeMar stoppt ja dann doch noch regelmäßiger ab und bei Shea kann halt irgendwie alles passieren. Das ist halt, glaube ich, das macht ihn auch als jemanden, den man verteidigen muss, einfach noch ekliger, dass man halt einfach, man weiß nicht genau, was jetzt der favorisierte Abschluss von ihm ist. Und er trifft ja die schwierigen, aber im Zweifel dreht er sich auch weg und hat dann doch irgendwie wieder einen relativ einfachen Leger und so. Und man weiß nicht, wie der jetzt an einem vorbeigekommen ist. Also, das ist schon, ja, faszinierender Typ. Und sieht dabei aus wie ein Supermodel. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja.
Also, und stolziert ja auch teilweise über den Court wie ein Supermodel. Also,
das
ist schon.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt.
Krasser Typ.
Ja, ja. Und vorher auch natürlich hier, wie heißt es immer, NBA, nee, nicht NBA Fitz hier, eigentlich the Walk of, der Runway in die Kabine, ne, da ist er natürlich auch immer groß dabei.
Ja.
Also von daher, ja, Shea ist gut, Shea ist gut, OKC ist gut. Und ich meine, der DeRozan-Vergleich, er ist halt einfach, er ist halt nochmal ein anderer Körpertyp. DeRozan ist echt ein bisschen bulliger, ne? Und er ist halt so ein bisschen länger, ein bisschen, dadurch einfach ein bisschen geschmeidiger, würde ich sagen. Aber das trifft schon ganz gut. Also er hat einfach mehr forelliger, würde ich fast sogar sagen, als DeRozan.
Glitschiger.
Ja, genau, ja. Genau. Aber hast du sonst noch irgendwas zur Offense, was dir richtig so gekommen ist oder wo du sagst, wow, okay?
Also, nee, ich glaube, eigentlich haben wir die meisten Sachen genannt. Also, was ich halt noch, also eine ganz gute Sache finde, ist, dass sie eine relativ hohe Freiwurffrequenz auch haben. Also, das ist halt irgendwie ein relativ ausgewogenes Offensivarsenal. Und was ich halt noch gesehen hatte, das passt auch ganz gut zu dem, was du meintest, dass es irgendwie wie ein reifes Team wirkt. Obwohl die jung sind und athletisch sind und natürlich auch teilweise in Transition erfolgreich sind. Die haben auch die zweitbeste Offense im Halfcourt. Also, wenn das Spiel sich verlangsamt, dann haben die, das ist für die kein Problem. So, die finden da dann halt trotzdem noch Lösungen. Und das ist halt schon auch echt ein sehr, sehr gutes Zeichen für so ein junges Team. Ich würde noch eine Sache, weil du meintest so wegen der Dreierquote, dass sie in der Regel ja auch gute Schützen finden. Ich muss gestehen, so bei Lou Dort bin ich echt gespannt, ob das ansatzweise so gut bleibt, wie es jetzt gerade ist, ne? Weil das trifft jetzt irgendwie 43%. Die Wurfbewegung, ich meine, ich bin jetzt kein Experte für Wurfbewegungen, aber sieht für mich jetzt nicht großartig anders aus als vorher und so gut war der halt noch nie. Und das wird man dann erstmal zeigen, wird man dann erstmal sehen müssen und so, aber es kann halt, also ich meine, letztendlich gibt's für die Thunder ja eh auch eine Easy Fix, wenn sie Giddy weniger spielen lassen und einen anderen Shooter mehr spielen lassen. Ne? Also, aber auf das Thema Giddy kommen wir wahrscheinlich eh auch noch zu sprechen, würde ich mal denken. Wer mir nur noch als kurzen Shoutout echt auch richtig gut gefällt, auch wenn er gar nicht so viel spielt, ist Cason Wallace. Also irgendwie sowohl defensiv als auch teilweise offensiv, obwohl er jetzt nicht wahnsinnig viel den Ball bekommt, aber wenn er ihn bekommt, stellt er eigentlich immer gute Sachen damit an. Also ist auch total effizient in seinen Abschlüssen, trifft bisher 63% aus dem Feld, 54% vor der Dreierlinie, bei nicht vielen Versuchen, wie gesagt, aber das ist halt auch, obwohl der ein Rookie ist, wirkt es bisher so, der nimmt halt dem Team nichts, sondern gibt eigentlich nur positive Sachen hinzu und das ist bei Chad auch so und das ist irgendwie schon bemerkenswert, weil das normalerweise jetzt nicht das ist, was man mit Rookies verbindet, finde ich, dass die reinkommen und einfach funktionieren.
Nee, voll, und wie du sagst, also auch defensiv. Also das war ja, glaube ich, schon so ein bisschen so seine
Steckenpferd.
Sein Steckenpferd, nicht? Als er in die Liga kam, das sieht gut aus. Wobei, ich war ein bisschen überrascht, als vielleicht ist Grayson Allen auch athletischer, als wir alle dachten, dass er zweimal wirklich komplett an Cason Wallace vorbei explodiert ist, sozusagen, hintereinander.
Also für dich ist Grayson Allen sicherlich, ich würde schon davon ausgehen, dass du ihn unterschätzt. Der kann schon ein bisschen was off the bounce machen, vor allem, weil Leute halt immer Angst haben, dass er den Dreier nimmt, weil das
ja seine Reputation ist. Habe ich ihn wohl unterschätzt, aber es war schon richtig. Das war ja fast wie Shea eigentlich. Nein.
Die Szenen müsste ich mir jetzt nochmal angucken.
Ja, aber es war wirklich so. Aber nein, aber es sollte jetzt nichts gegen Cason Wallace, weil ich stimme dir zu. Also er gibt dem Team als Rookie sehr viel, er gibt ihm eine Option. Und es ist ja auch gut, so jemanden zu haben, der den Ball, also gerade. Wenn du Shea, Williams, Giddy etc. hast, beziehungsweise Giddy dann eben nicht, wenn er dann reinkommt, der einfach da ist, der seinen Job macht und dem du einfach mal, wenn er offen ist, den Ball dann halt reinschweißt in über der Hälfte der Fälle. Und wie gesagt, defensiv dann sein, das ist auch ein bisschen Snippelstück, ne? Für unsere Folge jetzt gerade. Defensiv seinen Job macht, weil wir kommen jetzt zur Defense. Auch da wir sind ja so, okay, junge Teams tun sich defensiv schwer, solange nicht wirklich Veteranen da sind. Ich meine, das Ding ist ja, Shea ist ja schon ein paar Jahre in der Liga, ist jetzt nicht der defensive Anführer, aber Shea ist jetzt nicht erst seit gestern da. Lou Dort ist auch schon ein bisschen länger dabei, also es ist jetzt nicht alles nicht ganz frisch, aber auch da finde ich so, sie verteidigen, also korrigier mich, wenn du es jetzt anders gesehen hast, aber ich fand es sehr, sehr diszipliniert. Sie rotieren sehr gut, sie helfen sehr diszipliniert. Also so eine Überhilfe kommt nicht, kommt jetzt nicht so oft. Und dabei ist es vielleicht ein bisschen, ich meine, und das meine ich jetzt nicht irgendwie wertend oder so, aber halt so ein bisschen konservativer. Also es geht jetzt teilweise nicht so darum, etwas zu erzwingen vom gegnerischen Team, sondern eher ihm etwas zu nehmen, wenn du verstehst. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht diesen ganz großen Druck auszuüben, sondern aber eher nicht viel anzubieten.
Ich würde sagen, dass sie eigentlich eine ziemlich gute Kombination hinkriegen, weil, also ich bin auch der Meinung, sie schaffen das eigentlich echt sehr gut, dass es nicht viele offene Würfe gegen sie gibt, dass sie halt eigentlich immer irgendwie im Weg sind, dass es ja, also dass halt der Gegner jetzt nicht unbedingt einfach durchziehen kann, was er will. Aber ich finde, sie schaffen es dabei auch schon, einen gewissen Druck auszuüben. Also sie haben deswegen jetzt auch schon wieder, wie auch in den Jahren davor, forcieren echt viele Turnover, die sie dann auf der Gegenseite nutzen können. Also da kommt ihnen natürlich auch einfach sehr entgegen, dass sie eigentlich ja auf allen Positionen so relativ physische Spieler haben, die lange Arme haben, die vor allem halt sehr, sehr schnell auch sind, die halt irgendwie dann in Passwegen vor allem wildern können. Da der Unterschied zum letzten Jahr ist, dass sie jetzt dazu halt auch noch einen Ringbeschützer haben. Ich meine, Chad spielt zwar teilweise natürlich auch am Flügel und ist da unterwegs, aber er ist halt häufiger auch irgendwie in der Nähe des Korbes dann noch positioniert, wo er halt dann noch Würfe erschweren kann. Und das ist so ein Element, was letztes Jahr einfach gefehlt hat. Und ich finde, sie schaffen insgesamt irgendwie eine sehr gute Kombination. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt in jedem Spiel, in jeder Possession einfach die gleiche Base spielen würden, sondern es wird ja auch schon einigermaßen viel, viel variiert. Du siehst halt mal Zonenverteidigung, du siehst mal, der Big, also Chat in dem Fall eher Drop spielen, mal verteidigt aber auch eher ein bisschen weiter oben. Es gibt Switches und so, und ich habe halt das Gefühl, die, obwohl so viele junge Spieler dabei sind und teilweise Leute, die ja ganz neu in der Liga sind, dass das Team sich irgendwie relativ wohl damit fühlt, auch durchzumischen und da jetzt nichts dabei ist, was die nicht können. Und da finde ich auch tatsächlich, dass alle mitarbeiten und auch Shea. Ich meine, das war vor 2 Jahren hatte er eine Saison, wo er defensiv echt große Rückschritte gemacht hat und wo ich dachte, so wird er jetzt einer dieser Spieler, die mehr auf die Zahlen gucken und weniger auf das, was halt defensiv passiert. Aber das hat er letzte Saison schon geändert und auch jetzt, finde ich, also das schwerste Assignment kriegt natürlich in der Regel Lou Dort. Macht ja auch Sinn, weil der ist ja in erster Linie dafür auch auf dem Feld. Aber Shea arbeitet absolut auch mit und nutzt halt irgendwie so diese Schnelligkeit, die langen Arme, gute Instinkte. Ist ja auch jemand, der relativ viele Steals holt, der immer mal wieder einen Block auspackt und so. Und eigentlich, sie haben da, finde ich, also auch durch die Bank, das haben wir jetzt bei dem Offensiven noch nicht gesagt, aber es gehört da natürlich auch zu, die haben eine Rotation mit 15 Leuten, die sie auch einsetzen können. Was natürlich nicht in jedem Spiel geht. Aber die haben so viele Leute, also jemand wie Aaron Wiggins sieht kaum Minuten, aber wenn der reinkommt, der macht immer was Gutes. Ja. So, und deswegen können sie da halt auch echt mit einer sehr, sehr hohen Energie spielen.
Kendrick Williams ist gerade erst zurückgekommen, ne? Also war ja.
Genau, und Kendrick Williams ist auch jemand, der eigentlich immer nur gute Sachen macht, wenn er auf dem Feld steht. Ja. Mein alter Pimp-Kollege Davis Bertans spielt leider nicht so viel, aber der ist da ja auch noch. Usman Jang haben sie jetzt, glaube ich, sogar in die G-League gerade geschickt. Glaube, ja. Die haben halt. Also der Kader ist ja eigentlich auch zu tief, muss man sagen. Aber für die aktuelle Situation heißt das einfach auch, wer gerade fit ist quasi, wer gebraucht wird, der wird halt raufgeschickt und alle sind irgendwie in der Lage, dabei ihren Job zu erledigen. Das finde ich einigermaßen eindrucksvoll. Also da sieht man halt echt, dass das irgendwie ein Team ist, was jetzt auf sehr, sehr viele Säulen aufgebaut ist, so mehr oder weniger. Und das hilft ihnen defensiv auf jeden Fall auch. Auch hier, also das Rating ist halt super, da kann man dann auch das klassische Wet Blanket nochmal anbringen, wie die Amerikaner sagen, und sagen, es ist natürlich auch ein bisschen Shooting Luck dabei, weil Teams gegen sie im Moment keine Dreier treffen. So, das hilft natürlich immer, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass sie viel richtig machen. Sie haben halt nur eine wirklich eklatante Schwäche defensiv, weil sie keine Rebounds holen und auch keine Offensiv-Rebounds holen. Also was das angeht, sind sie einfach grundsätzlich richtig, richtig dürftig. Aber alles andere machen sie ja eigentlich ziemlich gut, muss man sagen.
So ist es. Müssen sie Tristan Thompson holen dann, oder?
Ich dachte an Andre Drummond, der passt ja auch sonst super, der will doch auch immer dribbeln und Crossover auspacken und genau. So, da passt er doch eigentlich super da rein. Noch ein Playmaker für die Thunder.
Ja, ja, perfekt. Ich meine, ist nur die Frage, ob die Bulls ihn abgeben wollen, weil eventuell ist da noch was möglich. Also war jetzt nicht so weit weg, dass sie in Oklahoma City gewonnen hätten, also von daher.
Und das hätte ja eigentlich auch der Appell für den dominanten Teil der Saison sein können, ne? Wenn man das Spiel umgebogen hätte.
Ja, so. So müssen wir jetzt erstmal ab. Aber wir warten. Ich glaube, wir warten am besten erstmal ab aus Bus-Sicht, weil wer weiß, was sich da noch tut.
Lass mal noch zwei Jahre warten und in der Zwischenzeit noch ein paar Verträge verlängern.
Genau, dann kommt ja Lonzo vielleicht auch irgendwann zurück und dann muss man, dann läuft das wieder. Also,
so. Nein, aber vielleicht ist
einmal trinken.
Ja, genau. Vielleicht ist an der Stelle auch mal ein kurzer Shoutout an Mike Dagno irgendwie fällig, oder? Also, weil wir reden.
Wenn wir ihn Mark nennen, ja.
Hab ich Mike gesagt?
Ich habe zumindest Mike gehört.
Das muss ja, ich habe hab
auch Mike gesagt,
auch Blumenkohl in meinem Ohr habe.
Aber. Ja, nee, aber ich habe Mike gesagt und meinte Mark und entschuldige mich an dieser Stelle nochmal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mal irgendwie ein Fruit Basket Richtung Oklahoma City schicken, so oft wie ich mich entschuldigen muss.
Der kommt sicherlich an.
Ich glaube auch, vor allem frisch. Ne? Ganz viel Zitrusfrüchte reinpacken. Nein, aber also wir reden darüber, wie gut das alles funktioniert und offensiv und es ist ein junges Team und wow, und das ist, die machen dafür echt sehr, sehr viel richtig und jetzt auch noch defensiv und jeder weiß, was er zu tun hat. Also coachingmäßig macht unser Freund Mark scheinbar einen ziemlich guten Job, oder?
Ja, sieht absolut so aus. Also ich habe das Gefühl, der hat ein gutes Händchen für seine Rotation. Ich finde auch diesen Ansatz, Leute einfach mal wirklich alle möglichen Rollen übernehmen zu lassen, einfach zu sehen, was passiert, finde ich irgendwie ziemlich gut. Also als Jalen Williams gedraftet wurde, wusste ich jetzt nicht, dass der dann irgendwann im Laufe der Saison auch alle möglichen Plays selber initiiert, dass der ermutigt wird zu werfen, dass der halt ja dann auch mal so de facto Backup-Point-Guard spielt teilweise. Das ist ja schon auch einfach, weil das forciert wird vom Trainerstab. Und wenn man so guckt, wie sich Leute, die jetzt dort im Kader sind, auch teilweise schon ein bisschen länger, wie sich dort eigentlich auch Jahr für Jahr Leute irgendwie weiterentwickeln. Das ist schon echt positiv. Und der hat dann halt auch immer so geile Sachen wie beispielsweise, dass Josh Giddey extra eingewechselt wird, damit er einen Einwurf raushauen kann, weil einfach alle wissen, okay, der ist unser bester Passer. Mhm. Das macht jetzt auch nicht jeder Coach, ne? Also, ja. dass dann irgendwie immer in dem Moment reagiert wird, oh ja, okay, Josh, geh rauf, weil vielleicht kommen wir auf diese Art 2 Punkte. Das ist halt irgendwie schon ganz cool. Da hat man das Gefühl irgendwie, der hat einfach ein sehr gutes Gespür für sein Team, so insgesamt.
Ja, absolut. Und wie du sagst, er versucht irgendwie alles auszureizen. Und gerade so dieses Ding, ich meine, wir haben jetzt schon öfter auch jetzt so bei Mike Budenholzer zum Beispiel damals drüber gesprochen, über die ganzen Aspekte, was der Coaching irgendwie ausmacht. Also, dass es eben nicht nur darum geht, Out-of-Timeout-Plays irgendwie anzusagen oder die richtigen Rotationen zu haben, sondern dass da viel mehr dazu gehört. Und gerade so dieses, also klar, ich meine natürlich in einem Szenario, wie es jetzt in OKC stattgefunden hat die letzten Jahre, dass du halt natürlich nicht gewinnen musstest, kannst du es natürlich eher machen. Trotzdem musst du es halt machen, also dieses, den Spielern so zu vertrauen, wie du sagst, einfach mal zu sagen, hey, Jalen, okay, spiel eine Runde Backup-Point-Guard oder jeder versucht, bekommt mal die Gelegenheit, alles auszuprobieren. Das ist ja das eine, entweder auf der einen Seite entdeckst du vielleicht irgendwas, also Stärken oder förderst Stärken, die vielleicht sonst irgendwie im Verborgenen geblieben wären, und auf der anderen Seite kennen die meisten dann auch die meisten Situationen und sind dann nicht überfordert, wenn sie selber in die Situation kommen, einerseits, und andererseits merken sie dann, wissen sie auch, was jetzt quasi ihr Mitspieler tun sollte oder tun dürfte in der jeweiligen Situation und können sich besser dann in ihrer derzeitigen Position dann besser drauf einstellen. Also ich glaube, das ist schon, ja, also wie gesagt, in so kurzer Zeit aus so jungen Spielern sowas zu formen.
Ja, ich finde auch Chad ist dafür ein super Beispiel, ne? Du siehst ja auch Pick and Pops, wo er der Ballhändler ist und Shay derjenige ist, der rausploppt. Das ist halt irgendwie auf die Art und Weise, jeder übernimmt irgendwie alles. Das ist schon echt ein spannender Ansatz.
Absolut. Und jetzt haben wir haben schon ganz viele Spiele besprochen. Und jetzt kommen wir zu unserem Player to Watch. Wen sehen wir gerne? Wen sieht Ole Freaks aus dieser Ansammlung an aufregenden jungen Spielern, die teilweise aussehen wie Supermodels am liebsten?
Ja, es gibt keinen Weg vorbei an Shay und Chad, oder? Also
ich habe ihn gefunden.
Okay, dann bin ich drauf gespannt. Ich meine, wir haben jetzt über Shay ja auch schon einiges gesagt. Ja.
Also
da wusste man es natürlich auch schon vorher. Dass das ist
so ein bisschen das Ding, ja.
Aber für mich sonst jetzt auch noch der Novelty-Effekt, den gibt's auf jeden Fall bei Chat, weil, also ich hatte schon irgendwie nach seinen Leistungen am College und nach dem, was mir Draft-Experten über ihn erzählt haben, natürlich auch irgendwie hohe Erwartungen gehabt, aber halt noch nicht so viel selber gesehen. Und dann gab's halt ein Jahr lang nix und dann gute Summer League und so und gute Preseason. Aber ich wollte es dann halt auch mal sehen, wie das in echt aussieht. Und es ist halt besser als alles, was man sich hätte vorstellen können. Und ich finde halt vor allem, also auch gerade wenn man jetzt irgendwie ihn auch mit anderen Rookies vergleicht, die halt schnell irgendwie effizient waren. Ne? Das sind halt in der Regel dann ja schon eher Leute, die entweder richtig alt waren oder Leute, die halt so eine bestimmte Art von Abschluss viel haben, also die jetzt beispielsweise, ja, keine Ahnung, viele Dunks haben oder so gerade oder viel aufposten oder was auch immer. Ja. Bei Chat ist es ja, also ich finde das so krass, wie vielseitig so sein offensives Skillset einfach schon ist. So, du hast natürlich so den Wurf von draußen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie einfach nur an der Dreierlinie steht und wirft. So, der hat, ich glaube, der nimmt 3,5 Dreier pro Spiel. Das ist ja jetzt nicht massiv, kann man wirklich nicht sagen, aber das ist halt schon das Ding.
Ein gutes und Maß eigentlich.
Auch, bitte?
Ein gutes Maß eigentlich.
Die 3,5 Dreier. Also, na, wenn er so weiter trifft, dann soll der ruhig 8 nehmen.
Ja, aber für den Anfang, also weißt du, so nicht überdrehen und nicht zu wenig, meine ich. So,
ja, und er nimmt halt einfach die Würfe, die er bekommt. Und das ist aber halt auch dadurch, wenn dann zu aggressiven Closeout kommt, der geht da halt auch ohne Probleme dran vorbei. Mhm. Der hat auch irgendwie 5-6 Drives pro Spiel, was für so einen Big Man jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und er schließt daraus auch effizient ab. Also hat irgendwie seine Spin-Moves, seine Dunks von überall und hat irgendwie einfach einen sehr guten Touch in Korbnähe, spielt teilweise richtig gute Pässe, ohne dabei ständig den Ball zu verlieren. Also der ist halt einfach unfassbar reif für jemanden, den man halt noch faxen kann. Und der gerade erst angefangen hat, in der NBA zu spielen. Also finde ich total beeindruckend, mit was für einer Cleverness der so insgesamt spielt. Und natürlich auch mit einem gewissen Fofo. Also sagen wir mal, er ist für einen Thunder-Spieler schon sehr expressiv auf dem Court. Aber das finde ich jetzt auch nicht unbedingt unangenehm, sondern eher einfach noch so eine Komponente, die sie auch noch gebrauchen konnten.
Stimmt, haben sie sonst nicht so viel eigentlich. Stimmt. Ich bin ja eher, deswegen ist ja Patrick Williams ist ja quasi ne, der Prototyp, der ist vielleicht ein bisschen zu ruhig, aber ich mag das schon ganz gern so, wenn sie ihren Job einfach machen. Aber stimmt schon bei Chat, es passt da eigentlich ganz gut rein. Und alles, was du angesprochen hast, es ist halt sehr besonders, was man da so sieht. Also Mischung aus Körperbau und Skillset und dann eben reinzukommen und einfach effizient zu sein. Und eben auch, wie schon, keine Ahnung, wie oft gesagt, sich in seine Rolle zu fügen. Zu gucken, was bietet mir das eigene Team, was bietet mir das gegnerische Team und das dann halt irgendwie sehr oft sehr gut auszunutzen. Das ist schon, ist beeindruckend. Also von daher passt er wunderbar als Player to Watch. Und Shay natürlich sowieso, aber wie gesagt, war mir jetzt auch zu offensichtlich und wir haben ja schon über Shay gesprochen und Shay ist ja schön. Ich habe Jalen Williams genommen tatsächlich.
Ist auch, ja, also weil, das wäre dann bei mir der Dritte gewesen.
Der Dritte, weil ich finde es geil, weil er ist halt. Also er hat seinen Wurf gefunden oder er hat den Wurf, er ist irgendwie shifty, er hat einen Drive, er zieht irgendwie sein Ding durch, finde ich, wenn er zum Korb geht. Es hat halt diese Physis, du hast ja angesprochen, er hat sich leicht aufgepumpt. Ich finde es ganz geil, wenn er Richtung Zone geht. So, wie gesagt, er ist nicht ganz so shifty wie jetzt vielleicht Shay, aber auf seine Art auch und ist dann immer so eine Mischung für mich. Weil er nimmt dann ja auch immer so den Kopf so ein bisschen, also so ein bisschen runter, so eine Mischung aus so Tasmanian Devil und Michelangelo, also nicht der Künstler, sondern der Turtle. So, und also meine ich als Kompliment und es sieht halt einfach total geil aus. Also es ist irgendwie, und dann kommt halt irgendwie was Gutes bei rum und er hat halt gerade so, du hast vorhin angesprochen, dann so, man probiert zwischendrin mal ein bisschen aus und dann am Ende, wenn es eng wird, weißt du wieder, du kannst den Ball Shay geben. Und ich habe so den Eindruck, Williams ist so derjenige, der gerade so in diesen Zwischenphasen halt oft übernimmt und einfach auch übernehmen kann und dann halt dafür sorgt, dass das Team nicht unbedingt abreißen lassen muss, wenn Shay eine Pause braucht oder ganz im Gegenteil einfach so sein Ding weiter durchziehen kann. Und da, er hat noch den Midrange-Jumper hat er jetzt noch mit aufgenommen ins Repertoire, also habe ich mir sagen lassen, dass das letztes Jahr nicht so sein Ding war, weil ich habe letztes Jahr nicht viel OKC geguckt, aber das fällt sehr gut und er hat halt auch wahnsinnig viele Optionen offensiv. Und ist dazu noch ein richtig guter Verteidiger. Also hat am Ende gegen die Suns hat er ziemlich viel KD verteidigt. Und das ist natürlich, Länge hat natürlich nicht funktioniert, also das heißt nicht funktioniert, er ist natürlich klein gewesen oder kleiner als Durant, hat zwar die Spannweite, aber war halt sehr physisch und er ist halt auch ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und dann, also, wenn das deine Nummer 2,5, Nummer 3 ist, bist schon mal gut aufgestellt, da die Song.
Ja, also
bei. Hast du es verstanden gerade, was ich gesagt habe, oder muss ich übersetzen?
Selbstverständlich. Ich habe lange genug in diesen Regionen gewohnt.
Das ist korrekt.
Um den ortsansässigen Kauderwelsch verstehen zu können.
Ja.
Ich finde bei Jalen Williams einfach komplett faszinierend, dass, obwohl der halt irgendwie 20 ist, der eigentlich nichts hat, was er nicht kann auf dem Feld. Also, das ist jetzt nicht überall irgendwie elitär oder so, also beim Drive vielleicht schon, weil, also, das ist schon sehr ausgereift, aber sonst, er kann in vielen Bereichen noch besser werden, aber er ist halt auch in nichts schlecht. Das ist so ein bisschen so das Franz Wagner-Thema. So, er ist ein bisschen anderer Spielertyp noch, aber so dieses echt einigermaßen lückenlose Skillset. Auch, ja, ich meine, so, klar, ist ein bisschen kleiner, aber so die langen Arme und die Physis erlauben ihm schon auch echt große Leute zu verteidigen. Also, ich gucke dem auch schon sehr, sehr gerne zu. Ich finde, er hat weniger so Wow-Plays als jetzt Shea oder Chet oder auch Giddy, der zwar bisher eigentlich gar nicht so eine geile Saison spielt, aber halt regelmäßig Pässe aus dem Ärmel schüttelt, wo man denkt, verdammt, Josh Giddy. Und dann streicht er sich die Mähne aus dem Gesicht.
Genau. Oh, Josh. Ja, gut, da kommt bei mir mit der Neid auf, weißt du, deswegen.
Ja. Deswegen hast du ihn für dich,
kein Player. Nein, überhaupt nicht. Er ist Australier, du weißt, Australier mag ich meistens erstmal.
Ah, okay.
Ja.
Ja, aber also, ja, Jalen Williams ist einfach irgendwie einfach auch ein verdammt guter Spieler jetzt schon. Ja. Und auch einer, wo ich echt gespannt bin, wo die Reise noch hingeht, so. Und wie du sagst, also wenn man jetzt davon ausgeht, Shay Nummer 1, Chad würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich Nummer 2 so in der Hierarchie. Ja. Wenn das ansatzweise so weitergeht und dann hast du auch noch Jalen Williams und dann noch die 45 Milliarden weiteren Picks und Giddy, mit dem man mal gucken muss, was passiert und so, aber das ist schon eine ziemlich gute Ausgangslage. Zumal die ja alle noch deutlich besser werden, als sie jetzt gerade sind.
Ja. Es sieht nicht schlecht aus. Entsprechend muss ich gestehen, wir kämen normalerweise jetzt zur Enttäuschung, wen sehen wir nicht so gerne. Ich habe mir da niemanden notiert.
Echt nicht?
Nee.
Okay. Ich habe mir Giddy notiert.
Aber, okay, krass. Okay.
Also ich kann es dir auch kurz sagen, warum. Mhm. Seine individuellen Statistiken sind eigentlich durch die Bank schlechter als letztes Jahr.
Mhm.
Wenn er auf dem Court steht und Shade nicht, ist das Netrating negativ. Wenn beide drauf sind, ist es leicht positiv. Wenn Shea ohne Giddy spielt, das muss ich einmal ganz kurz, das hatte ich mir nämlich sogar irgendwo rausgesucht. Genau. Lineups mit Shea, Gorgeous, Alexander ohne Josh Giddy bei den Thunder diese Saison. Netrating plus 25,3. Mhm. Offensivrating knapp 130. Defensivrating 104. Beides sind so das absolute Nonplusultra, was es an Lineups in der Liga momentan gibt. Und das sind jetzt, also, das ist natürlich immer noch relativ früh in der Saison, aber es sind schon einigermaßen viele Possessions. Und ich habe manchmal den Eindruck, und ich mag Giddy als Spieler, also weil ich finde sowieso Leute, die so ein bisschen funky sind, die geile Pässe aus dem Ärmel schütteln, mag ich tendenziell auch immer ganz gerne. Aber für das, es wäre jetzt ein bisschen hart zu sagen, er hält die Thunder zurück. Aber Shea hat es schon leichter, wenn Giddy nicht drauf ist, sondern halt jemand, der werfen kann, der anders verteidigt wird. Das ist schon einfach so. Und bisher ist es jetzt nicht unbedingt so, dass Giddy Lineups selber tragen kann. Und da finde ich es dann manchmal, oder ja, es ist halt einfach ein bisschen eine interessante Frage, was die Thunder daraus machen. So, ich finde es jetzt, für den Moment ist ja nicht so, dass sie jetzt gerade in einer Krise stecken würden oder so. Deswegen hat es auch auf jeden Fall auch seine Berechtigung, dass man das erstmal noch ein bisschen weiter laufen lässt und ausprobiert. Ich meine, Giddy ist ja auch noch total jung und auch noch jemand, der sich entwickelt. Aber ich finde, bisher in dieser Saison ist er jetzt in keiner Kategorie besser als letztes Jahr, sondern halt eher ein bisschen schlechter. Sein Scoring war als Rookie extrem ineffizient. Letzte Saison war es auch ineffizient, aber ein bisschen besser. Jetzt ist es wieder wie im Rookie-Jahr. Also er packt viele Drives aus, aber er schließt halt einfach nicht gut daraus ab. Und so manche Fragen, die ich auch vor der Saison bei ihm hatte, so auch was den Langzeitfit in dem Team angeht, die sind halt einfach immer noch da und sind, würde ich sagen, sogar eher fast noch ein bisschen lauter geworden.
Ja, er ist vielleicht der komplizierteste Fit, so aus dieser ersten fünf. Wie du hast ja gesagt, wenn du da einen Shooter hinstellst, oder es gibt ja diese Lineups mit Shooter, die dann einfach deutlich besser funktionieren, einfach weil du ja, ich meine, du hast ja eh schon theoretisch drei Ballhändler, also in Holmgren, Shea und Williams. Das heißt, wie viel brauchst du quasi dann Gideon? Wie viel nimmt er dir dann dadurch, dass er kein verlässlicher Schütze ist, dadurch, dass er kein verlässlicher Scorer ist? Und wie viel gibt er dir dann wieder durch sein Passing? Und da ist vielleicht so das Ding, okay, wie du sagst, da muss ich das schon so ein bisschen, da muss ich eigentlich das Scoring verbessern oder sollte sich das Scoring verbessern. Und dann sieht es wieder einfacher aus. Aber das ist vielleicht so, das kann ja auch sein, dass das dadurch eben, dass es am kompliziertesten irgendwie ist, dass es dann etwas länger dauert und trotzdem jetzt eben momentan noch nicht, also vielleicht etwas einbremst, aber nicht mit bösen Konsequenzen. Und deshalb, ja, also, ja, vielleicht kann man ihn da irgendwie nennen. Vielleicht wäre es, ja, sollte diese Ineffizienz aus dem Rookie-Jahr wäre jetzt nicht zwingend das gewesen, was man sich in Jahr 3 erhofft, sondern, aber wer war, es ist ja, ich meine, es ist ja oft so, ja, auch so ein bisschen der Sprung in der Platte, so drittes Jahr kann, entweder gibt es die Entwicklung, die einfach nach oben geht, oder es gibt eine Stagnation, oder es gibt nochmal so einen Dip, und dann kann sich das auch im Laufe des dritten Jahres, wir sind ja noch am Anfang, kann sich das ja auch wieder ändern. Also von daher, ich bin gespannt. Ich mag ihn halt als Spieler natürlich auch, also deshalb schaue ich ihn auch trotzdem gern zu. Und darum geht's ja, wen sehen wir nicht so gerne? Ich sehe ihn ja trotzdem gerne, deswegen konnte ich ihn da nicht reinschreiben, weißt
du? Ach so, ich dachte, Enttäuschung. Oh, es ist auch sportlich zu sehen. Ja, finde ich natürlich auch extrem enttäuschend, dass man Poku jetzt einfach nicht gesehen hat während der Bandwagon-Zeit, weil er bisher insgesamt nur ein paar Minuten gespielt hat diese Saison. Ja. Weil eigentlich will man natürlich, wenn man OKC einschaltet, schon Poku sehen.
Heißt zumindest. Ja. Hast du dieses Postgame-Interview von Shea gesehen, als ihm Poku so klassisch Wasser über den Kopf geschüttet hat und er dann eher sauer reagiert hat?
Nee. Also, was soll denn das jetzt? Sowas Frivoles gucke ich mir nicht an.
Ich gucke nur Postgame-Interviews.
Dachte ich so.
Ja. Ja.
Vielleicht ganz kurz, weil du ja als alter Bayouvar natürlich auch mit dem dritten Auge auf Wasser Mietic schaust. Was war so dein Eindruck von ihm, wenn du ihn jetzt hast spielen sehen? Also wird jetzt auch bei weitem nicht in jedem Spiel eingesetzt, was ich ein bisschen schade finde, aber auch verständlich, weil wie gesagt, der Kader ist zu groß.
Noch nicht richtig angekommen, hatte ich jetzt so ein bisschen den Eindruck. Es gibt immer wieder so, man sieht, was er für ein, oder was heißt Mann? Ich hatte den Eindruck, dass ich gesehen hätte, was er Passing, Playmaking-mäßig drauf hat, dass er hin und wieder halt genauso dieses Ding, und er hat auch eine gewisse Dynamik und seine Größe, dass er in die Zone kommt und dann halt den Schützen findet, einen guten Pass spielt, so ein bisschen die Defense kollabieren lassen kann oder beziehungsweise die Defense auch gut lesen kann. Aber er ist noch nicht so, teilweise ist dann auch so ein bisschen sloppy. Also ich weiß nicht, ob es der Speed ist oder so, das ist halt, an den er sich gewöhnen muss. Also es ist ja eine andere Geschwindigkeit in der NBA. Aber so, so ein bisschen mal schauen, würde ich jetzt sagen. Also es ist noch nicht, geht es für mich noch nicht in die eine, weder in die eine noch in die andere Richtung bis jetzt.
Ja, würde ich unterschreiben. Also ich finde
auch. Also ein bisschen langweiliger Take jetzt natürlich, aber.
Aber ja, es ist halt einfach richtig. Er ist noch nicht so richtig angekommen. Es ist halt auch ein bisschen die Frage, ob OKC ihn so richtig braucht. Also die sind jetzt halt nicht in einer Situation, wo sie keine Alternativen haben und ihn irgendwie auf Teufel komm raus 20 Minuten pro Spiel hinschicken werden, weil sie einfach andere Leute haben, die Minuten auch übernehmen können. Es gab jetzt halt bisher, ich gucke gerade ins Game Log, es gab zwei Spiele, wo er so um die 20 Minuten gespielt hat. In einem war er ziemlich gut, also in dem ersten gegen die Warriors, da hatte er auch von der Bank dann irgendwie 7 Assists und so, da sah das schon alles ganz nice aus, aber es ist halt in so einem vollen Team dann auch echt nicht so leicht, da reinzukommen, weil er jetzt natürlich auch für das, was sie defensiv machen, für die Aktivität, für das Energielevel, das ist jetzt halt nicht unbedingt das, wofür Micic steht, so richtig.
Ja. Ja, und es ist halt auch, gerade wenn du, eben wie gesagt, wenn du eine andere Art Basketball gewohnt bist, grundsätzlich, und dann ja dann auch ein bisschen, und dann noch ein Spieler bist, der einen Ball viel in der Hand hat und dann irgendwie auch deinen Rhythmus finden musst und du aber eben in so einem tiefen Team bist und dann eben nicht immer spielen kannst und dann irgendwie, dann ist es, glaube ich, dann kann das irgendwie länger dauern. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht, ob er bleibt, ob sie ihn dann brauchen, in Anführungszeichen, oder ob sie dann irgendwie in eine andere Richtung gehen, muss man mal schauen. Aber wie gesagt, ich schaue ihm echt sehr gern zu. Ich mag ihn auch. Also habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dieses ausführliche Interview direkt, als er zu Bayern gewechselt ist damals, kam mir auch echt wie ein sehr korrekter Typ rüber. Also naja, genau. Passt jetzt ganz gut. Roleplayer-Shoutout. Haben wir dann denselben?
Haben wir Isaiah Joe?
Wir haben Isaiah Joe.
Oder steht bei dir Lou dort?
Nee, Lou steht bei mir nicht dort.
Er
hat sich's auch verdient gehabt. Irgendwie kannst viele Roleplay. Ich meine, wir haben über Case and Wallace schon mit gesprochen, der jetzt natürlich noch nicht so, also nicht die ganz große Rolle hat, aber sie haben sehr, sehr viele gute Rollenspiele. Aber Isaiah Joe ist schon, So, ne? Gut, rund 50% von draußen.
Ja, im Moment ist er sogar drüber, ne? Ja. Also ich habe es hier 52%
ist er da. Also ist gegen Chicago jetzt nochmal, ist nochmal, genau, ich hab mich heute tatsächlich nicht nochmal geguckt, tatsächlich.
Stimmt, gegen die Bulls ist er ja nochmal einigermaßen explodiert. Aber das ist ja echt so ein Spieler, jeder Wurf, den er nimmt, hat man das Gefühl, der geht rein.
Ja.
Das war halt auch irgendwie sehr, sehr beweglich. Und also gerade wenn man bedenkt, dass der vor der Saison oder also in der Offseason keinen garantierten Vertrag hatte und er so offiziell immer auf dieser Liste der möglichen Streichkandidaten irgendwie stand.
Ja.
Und jetzt ist es so einer der wertvollsten Bankspieler der Liga momentan. So sein Scoring-Total wird nicht hoch genug sein, dass er irgendwie Six-Man of the Year wird, aber er ist mega wertvoll für OKC. Das ist schon auch irgendwie eine sehr krasse Entwicklung innerhalb von echt kurzer Zeit. Und ich fand ihn letzte Saison, wenn ich ihn gesehen habe, schon auch immer gut. Aber jetzt wirkt es irgendwie noch mal mehr maximiert irgendwie das, was er dem Team geben kann.
Ja, ich finde die Effizienz, ich finde diese Effizienz schon krass. Also ich meine, er macht 10,9 Punkte. Du hast die 41% oder 51,8% von draußen angesprochen, dann trifft er halt noch grundsätzlich auch 48,6% aus dem Feld. Und wie du sagst, also er bewegt sich halt wahnsinnig gut. Und dieses Gefühl, ich war das zweite Spiel gegen die Warriors, ich habe es im Warriors-Broadcast dann geguckt, als die Kommentatoren dann die ganze Zeit so, okay, er hat mal daneben geworfen. Also es war wirklich genauso dieses Ding, so es war eigentlich immer, du bist davon ausgegangen, dass er trifft. Und das halt von einem Rollenspieler zu haben. Also dass da einfach einer aufs Feld kommt und du denkst, okay, krass. Und vor allem also von draußen auch. Ja, eben nimmt er auch knapp 6 Dreier pro Spiel, glaube ich. Genau, 5,7 Dreier pro Spiel. Also.
Ich mache jetzt das Spiel nochmal eben durch und guck mal ganz kurz, wie Lineups mit Shea und Isaiah Joe.
Die sind, glaube ich, ziemlich gut.
Ja, plus 26,7. Offensivrating von 134. Das gibt einem schon auch ein bisschen eine Einsicht da rein, wie OKC halt vielleicht Lineups rund um Shea noch mehr maximieren könnte über die nächsten Jahre. Ich meine, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schockierend. Ne? Ich habe einen der besten Driver der Liga oder den besten Driver der Liga. Wie wäre es, wenn ich ein bisschen Shooting dazu noch fabriziere? Aber es sieht dann schon einfach ziemlich
explosiv aus. Macht auch nicht jedes Team
aus. Das stimmt.
Also, ne?
Manche haben da auch einfach keinen Bock drauf.
Eben.
Weil ich finde das absolut, so absolut blöde.
Ja, so wollen wir nicht.
Mit Christoph Daum zu sagen.
Ja. Ja, bei Joe ist halt die Frage, ne? Ich glaube, Team Option nächstes Jahr, oder? Kann das sein?
Das weiß ich jetzt nicht
aus. Aber genau, ist halt jetzt natürlich noch sehr günstig unterwegs. Aber ja, dann lass doch mal, du hast ja schon gesagt, Team um Shea bauen. Lass doch mal einen Outlook machen. Also wir haben es ja auch schon.
Ich möchte noch einmal ganz kurz einen Shoutout vorher an Aaron Wiggins loswerden, der bei Milwaukee, glaube ich, 30 Minuten pro Spiel sehen würde und bei OKC irgendwie so 10.
Also, da ist doch der ein oder andere Pick noch drin für OKC, oder? Wenn Milwaukee anfragt.
Könnte angehen, aber Aaron Wiggins finde ich richtig gut. Ja. Der hat was. Aber ja, Team der Zukunft bauen.
Team der Zukunft bauen. Und wahrscheinlich, also Zach Lowe hat es auch gesagt in seinem Podcast, aber es ist halt krass, dass OKC in der Situation ist, dass sie jetzt schon mit, wir werden es gleich noch intensiver besprechen, aber zu den besten Teams im Westen gehören, dass sie auf 3 von 5 Positionen richtig viel Talent haben, dass sie insgesamt viel Talent haben, aber dass sie halt auch schon, dass sie ihren Star schon gefunden haben, dass sie ihre Second Banana gefunden haben, dass sie auch ihre Third Banana eigentlich schon gefunden haben.
Und gute Rollenspieler
haben. Und gute Rollenspieler haben. Und aber halt noch 5 Millionen Picks die nächsten Jahre. Also, dass sie quasi, sie können halt bauen, theoretisch, wie sie wollen. Das ist jetzt natürlich eine andere Art der Herausforderung. Aber die Situation, weiß nicht, kannst du dich erinnern, dass es das schon mal gab? Ein Team, das in so einer guten Situation war und dann halt irgendwie auch noch sozusagen die Trade-Kasse komplett gefüllt hatte.
Nee, ich glaube, also so extrem sicherlich noch nicht. Es gab schon andere Teams, die irgendwie, was sowas angeht, mal gut aufgestellt waren. Ich meine, als vor ein paar Jahren, als Boston noch Tatum und Brown auf Rookie-Verträgen hatte, plus halt ein paar zusätzliche Picks und so, das war schon auch vorteilhaft, da konnte man auch was mit anfangen, aber so viele Picks, wie OKC jetzt gerade hat, das hatte man ja grundsätzlich noch nie. Und dann auch noch diese Qualität im Team zu haben, nee, das ist neu. Das ist schon einzigartig und wahrscheinlich auch die beste Art, um das zu umgehen, dass man in Oklahoma City ist und keine Free Agents jemals bekommen wird.
Ja.
Dann eben auf anderem Wege.
Ja, und dieser Weg scheint zu funktionieren. Ich meine, die Frage, also das große Ding ist natürlich, also Shea hat ja schon verlängert, aber irgendwann musst du die Leute halt auch bezahlen, die jetzt noch ihren Rookie-Verträgen sind. Also bezahlst du ja jetzt auch schon ganz okay, aber das dürfte sich vervielfachen. Und dann ist natürlich die Frage, wen behältst du? Wie genau baust du das? Umso besser, wenn du dann halt dieses Pick-Arsenal eben hast, weil du dann sagen kannst, es wird sich ja immer weiter rauskristallisieren. Okay, wie bauen wir das Team am besten um Shea auf, um Shea und Holmgren? Weiß ich nicht, wird Giddy dann, ich meine, du hast ihn angesprochen, versucht man ihn dann irgendwann mit Picks zu traden für einen Spieler, der noch besser passt? Also da gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja alle, es sind jetzt irgendwie alle Möglichkeiten da. Hast du, was würdest du denn? Ich finde es immer interessant, weil es auch im Low-Post war auch so dieses Ding, ja, jetzt so ein bisschen beschleunigen, so dieses, ne, jetzt so ein bisschen eine Phase vielleicht überspringen. Die Frage, die ich mir stelle, wär's ein Überspringen, wenn du jetzt so gut bist, wie du jetzt bist, wenn du mit Shea, der ja, wie gesagt, schon jemand ist, der schon ein paar Jahre in der Liga ist, der zu den besten Spielern der Liga gehört, also kann man ja so sagen, das ist ja First Team.
Top-10-Spieler ist er auf jeden
Fall. Top-10-Spieler, genau. Wenn du dann sagst, okay, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten und also was Trade Assets in Form von Picks angeht, was Spieler angeht, die für andere Teams interessant sein könnten. Und wir versuchen jetzt einfach wirklich noch einen Spieler zu finden, der da unserer Ansicht nach perfekt reinpasst. Ist es für dich ein Überspringen? Oder ist es für dich sinnvoll, es zu machen?
Es kommt immer auf die Art von Trade an. Irgendwie, ich sehe so ein bisschen beides. Weil das Ding ist, dadurch, dass halt mittlerweile so durch die neuen Salary-Cap-Regeln und so ist halt einfach, es wird in Zukunft schwieriger sein, Teams zusammenzuhalten über einen längeren Zeitraum. Gerade wenn man viele gute Leute hat, die man irgendwie dann bezahlen muss. Weil es halt einfach dann irgendwann echt restriktiv wird und dann hast du auch nicht mehr so wahnsinnig viel von deinen ganzen Trade-Chips, wenn du die nicht miteinander kombinieren kannst und so. Also irgendwann wird der Spielraum halt einfach weniger. Und OKC ist jetzt traditionell eh keine Franchise, die Luxury-Tax zahlen möchte. So, insofern ist es halt immer ein bisschen die Gefahr, dass man denkt, das Fenster ist ganz lange auf und in Wirklichkeit sind es aber nur ein paar Jahre. Und dann wäre natürlich schon ein Argument dafür da zu sehen, okay, wir haben jetzt losgelegt, wir sind im Moment, sind wir irgendwie das beste oder zweitbeste Team im Westen. Was machen wir jetzt daraus? Weil es gibt ja schon noch was Offensichtliches, wo man Win-Now-mäßig was machen könnte. Man könnte gucken, dass man also eigentlich im Prinzip die Giddy-Position upgradet, indem man da jemanden holt, der physisch noch ein bisschen mehr reinbringt, der besser verteidigen kann und der besser werfen kann. So jemanden wie OG Anunoby, keine Ahnung. Mhm. Oder vielleicht fällt einem auch noch jemand anders ein. So, das wäre ja der offensichtliche Win-Now-Move. Der andere, den ich wiederum auch irgendwie nachvollziehen könnte, wäre halt zu sagen, okay, aber Giddy ist halt ein total spannender Spieler. Aus dem könnte jemand werden, der viel, viel besser wird, der aber wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Zeit braucht und irgendwie wollen wir uns das gerne angucken. Und das hat schon auch eine gewisse Logik. Ich meine, das ist nicht, dass Josh Giddy auch nur daran schnüffeln würde, wie gut James Harden war, als sie ihn getradet haben. Aber auch da war das ja so eine Situation, wo man, also da waren sie wahrscheinlich ein bisschen zu früh damit, den abzugeben. Und da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass man den Fehler vielleicht nicht wiederholen möchte. Aber die große Frage ist halt, da interessiert mich auch mal, wie du das siehst, weil da sind wir jetzt gar nicht so groß drauf eingegangen. Meinst du, es gibt ein Szenario oder eine Entwicklung dazu, dass Giddy einfach richtig gut reinpasst in OKC? Oder ist das einfach so, dass der vom Spielertyp eigentlich ein bisschen redundant ist, beziehungsweise auch etwas so ein bisschen kaputt macht, was sonst eigentlich da wäre?
Kaputt macht, würde ich nicht sagen. Also ich meine, klar, ein offensichtlicher Fakt ist, dass du sagst, okay, er muss halt, sein Wurf sollte, oder sein Abschluss sollte so verlässlich werden, dass er das Basic nicht komplett zerstört. Also er muss kein Scharfschütze sein im Sinne von Isaiah Joe, aber wenn er sagt, du bist die Defense muss ihn achten und das kann natürlich dann auch durch Cuts etc. sein, aber das zumindest, dass jeder weiß, dass Josh Giddy ein überdurchschnittlicher Finisher ist aus den meisten Lagen, sagen wir es mal so. Ich glaube, das reicht dann, oder was heißt, das reicht schon? Das könnte ich mir vorstellen, dass das okay ist. Was ich problematisch sehe, ist, was du ja, wir haben ja vorhin die Rebounding-Problematik angesprochen. Und problematisch ist die Problematik. Deshalb ist es eine Problematik, weil sonst wäre es ja nicht problematisch. Wenn du verstehst, was ich meine.
Euer Problem wäre Bruno.
Ja, richtig. Und nein, aber da das ist halt eher die Frage, weil
weißt du, wer der beste Spieler wäre, den OKC kriegen könnte, den sie aber nicht kriegen können, weil der in einem Team ist, wo er auch schon alles gibt, was gebraucht wird. Aber Aaron Gordon, und der kann auch nicht wahnsinnig gut werfen, aber der würde da sonst einfach alles abdecken, was sie brauchen. Der wäre wär ein Traum. Aber Aaron Gordon ist halt auch im Moment wahrscheinlich so der Ich trete jetzt nicht auf eine Textidee, die mir im Kopf rumschwirrt. Die notiere ich mir einfach. Und dann kommen wir irgendwann drauf zurück. Aber Aaron Gordon ist gut, wollte ich damit nur sagen.
Aaron Gordon ist sehr gut. Und ich bin gespannt, wer der neue Aaron Gordon wird, weil als er damals, also wir haben schon gesagt, Aaron Gordon und Denver war ja schon immer das Thema, das passt irgendwie. Aber es gab auch so Aaron Gordon, mal gucken.
Ja, als er falsch gecastet war, als Franchise-Player-Dude.
Ja. Genau. Und ja, irgendwie so, aber so vom Typ her ganz genau. Das ist ja wahrscheinlich jemand, der die ganze Sache noch mehr maximieren könnte. Und Giddy kann, glaube ich, offensiv, jetzt natürlich nicht durch seine Physis und durch sein Rebounding, aber er kann halt dann durch sein Passing, glaube ich, und wenn das Finishing besser wird, glaube ich, könnte er dann schon was kaschieren oder halt oder auch ein Plusspieler werden. Die Frage ist halt einfach, wie du diesen Mangel an Physis dann ausgleichst. Und vielleicht denke ich jetzt zu eindimensional so positiv, also okay, du nimmst Giddy raus und Spieler X kommt rein und dann sieht das irgendwie anders aus. Aber ich glaube halt, oder vielleicht reicht es auch, wenn da jemand von der Bank dann kommt oder so. Aber jemanden, der halt, sie bräuchten halt schon in meinen Augen jemanden, der am Brett einfach hilft. Ich meine, du hast es angesprochen, wir waren halt ganz oft, also sie lassen halt, wenn sie halt viele Second Chance Points, und das ist vielleicht eine Regular Season, ist das vielleicht weniger tragisch, aber Richtung Playoffs dann, wo es ja dann darum geht, eben dann auch ein Titelfenster zu nutzen, wird es dann schon interessanter. Und ich meine, wir sehen es ja gerade mit einem anderen Team. Also vor 2 Jahren waren die Grizzlies ja so ein bisschen das Team, das OKC jetzt ist. Also hatten ihren Superstar, hatten ihre Second Banana, hatten Desmond Bane, hatten junges Talent, hatten Picks. Und man hat schon überlegt, holen sie jetzt OG Anunoby? Wäre das jetzt der Spieler, der es irgendwie rund macht? So, Und natürlich ist er jetzt... sind jetzt Dinge schiefgelaufen, von denen du jetzt nicht ausgehen kannst, mit denen du nicht planen kannst. Und das heißt, und vielleicht kommen sie auch wieder zurück. Also es ist ja nicht, da ist ja nicht alles abgefahren. Aber du hast es gesagt, also so ein Fenster ist nicht so lang offen. Und ich kann dir ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, ob ich Giddy abgeben würde. Es kommt halt darauf an, wer da ist. Also wer da irgendwie kommen kann. Aber
ja, ich tendiere immer mehr dazu zu sagen, eigentlich ist das, was Josh Giddy am besten kann, nicht das, was OKC wirklich braucht.
Das ist das Ding im Endeffekt,
Gerade am Ende von Spielen, wir haben darüber gesprochen, wir wollen sowieso, dass Shade dann den Ball in der Hand hat. Oder von mir aus auch Jalen oder auch Chet Holmgren, die alle als Scorer viel mehr Gefahr ausstrahlen. Und klar, Giddy ist der kreativste Passer, aber er wird auch anders verteidigt als die anderen. Und insofern ist es dann trotzdem nicht unbedingt die beste Offense, wenn du es über ihn laufen lässt. Mhm. Und natürlich ist er mega smart und kann irgendwie viele Sachen auch kaschieren, aber bisher ist er nicht nur von draußen nicht effizient, sondern sonst auch von nirgendwo so richtig. Und die Frage ist
halt. Hast du auch Toronto eigentlich, oder? Mit OG und Anunoby dann, ne? Den Trade dann.
Ja, da beißt er sich dann mit Siakam und Scottie Barnes, die auch teilweise die gleichen Sachen machen. Ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich will das auch immer nicht so. Also ich will mich auch selber nicht als Giddy-Hater abgestempelt sehen, weil ich den, wie gesagt, eigentlich finde ich den Spielertypen total spannend und ich glaube auch, dass aus dem was Gutes werden kann. Ich glaube einfach nur zunehmend, dass aus ihm nicht, also die beste Version von Giddy sehen wir, glaube ich, nicht in OKC. Und ich glaube auch nicht, dass wir die beste Version von OKC sehen, wenn Giddy Teil von Closing Lineups in den Playoffs sind. Also ich gehe im Moment eher davon aus, dass sie wahrscheinlich diese Saison nichts Großes machen. Wenn dann vielleicht irgendwie jemanden für die Bank eher holen, einen langen Forward oder so, das könnte ich mir schon vorstellen, aber dass sie halt an ihrem Kern nichts verändern. Aber ich würde Stand jetzt denken, dass sie in den Playoffs darüber stolpern würden, weil in den Playoffs werden halt nach Schwächen gefahndet. Und für die Offense und auch für die Defense ist halt Giddy einfach, er passt jetzt nicht so hundertprozentig geil zum restlichen Team, sondern ist halt irgendwie seine eigene funky Version von Spieler, die irgendwie super, super viel mitbringt, aber halt auch einiges nimmt.
Er ist vielleicht, und also das soll jetzt auch überhaupt nicht despektierlich klingen, aber er ist vielleicht auch so ein Spieler, bei dem es einfacher ist, wenn du das Team so ein bisschen um ihn herum aufbauen kannst, als wenn du als wenn er zu mittlerweile 3 anderen passen muss oder 4 anderen passen muss. Weißt du, was ich meine? Also weil jetzt ist halt genau, also was genau, also er kann dadurch durch seine Intelligenz kannst du ihn reinschmeißen, aber er du sagst, es fehlt halt etwas Essentielles sozusagen. Also, ja.
Wenn der beste Spieler seines Teams Steph Curry wäre und nicht Shea, dann wäre es vielleicht was anderes.
Weil was anderes, ja.
Braucht den Ball nicht in der Hand, rennt die ganze Zeit rum, wird von 10 Leuten verteidigt, dadurch Platz für andere, dann, keine Ahnung, dann könnte man sich ja Giddy in so einer Art Draymond-Rolle mit selber ein bisschen mehr Aggression auf dem Weg zum Korb und dann vielleicht auch ein bisschen effizienteren Abschlüssen am Korb, könnte man sich das ja irgendwie vorstellen. Es ist halt einfach nur ein ganz anderer Kontext als das, was in OKC vorhanden ist, wo halt, also die Leute bewegen sich auch alle ohne Ball, aber die sind halt auch alle eigentlich vor allem gute Driver und selber gut mit Ball in der Hand und so. Das ist halt, es ist halt dadurch einfach ein bisschen kompliziert. Das macht ihn nicht zu einem schlechten Spieler oder so, aber das macht ihn potenziell vielleicht interessanter in einem anderen Team-Kontext als in OKC.
Hast du irgendjemanden oder hast du ein Team, das du für Giddy interessant fändest und gleichzeitig einen Spieler, den du dann für OKC interessant fändest?
Nee, über sowas mache ich mir keine Gedanken. Allein schon auch, weil Sam Presti vor der Saison ja extra eine Pressekonferenz abgehalten hat, wo er gesagt hat, Leute, wir reißen überhaupt nichts und wir traden auch nicht für einen Superstar, weil eigentlich sind wir quasi noch bei Schritt 1.
Ja.
Dann kommt Schritt 2 und dann Schritt 3. Und das ist Profit.
So sieht's aus.
Die Unterhosenwichtel von OKC.
Ein schönes Schlusswort.
Oder? Haben wir nichts mehr? Nee, wir haben nichts mehr.
Nee. Na, dann, wir sind durch.
Wir haben sogar einen Folgentitel. Auch gut.
Stimmt.
Müssen wir nicht machen.
Können wir aber machen. Wir überlegen noch ein bisschen. Wir haben ja noch Zeit. Ja. Ne? Wir haben ja ewig Zeit. Jetzt erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr noch öfter zuhören wollen, dann könnt ihr das gerne tun. Auf allen Plattformen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns natürlich auch sehr gerne an. Wir werden dann auch demnächst mal wieder antworten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Denn unter patreon.com/korbjägerpodcast und korbjäger mit. Richtig. Da könnt ihr uns sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es dort auch extra Content. Mailbags zum Beispiel haben wir. Wir haben auch eigene Formate. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Thunder. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.